westöstliche Magie. Die paar wenigen wirklichen, wie die zahllosen bloß vermeintlichen oder sich selbst anmaßend so nennenden Kabbalisten, meist seltsamerweise antisemitischer Färbung, denen die Lenker des feurigen Wagens dieses Buch in die Hände spielen, werden wohl nicht etwa vermuten wollen, dass hier ein verborgener Traktat althebräischer Mystik ans Licht gezogen werde und den Neuling, der kaum weiß, was er sich unter Kabbalistik vorstellen soll, möchte ich hier zuallererst doch auf jene in allen Kultursprachen erschienenen sachlichen Werke verweisen, die von der Mystik des Judentums, eben der Kabbala, handeln, damit er sich dort einige Kenntnis des in Rede stehenden Gebietes erwerbe. Nötig ist ihm das nicht, wenn ihn die Bereiche, die ich hier betreten muss, nicht sonderlich interessieren. Ich bin nicht in der Lage, hier etwa auf die verschiedenen grundlegenden hebräischen Texte einzugehen, aus deren innerer Kraft sich die Mystik und magische Praktik des streng orthodoxen östlichen Judentums nähren, und ich sehe auch dazu keinen Anlass, nachdem solche Untersuchungen von berufener Seite längst vorliegen. Im Besitz sicheren Wissens über die vergessenen nicht-jüdischen Urquellen dieser Texte wende ich mich vielmehr eben diesen Quellen zu, um aus ihren Tiefen heraus das eigentlich wesentliche kabbalistische Erkenntnis zu erläutern. Auch die Gefahr hin, Kabbalisten jüdischen Blutes, ganz gegen meinen Willen, vielleicht zu verletzen, bin ich zu der grundlegenden Feststellung gezwungen, dass das ganze mystische System der Kabbala nicht jüdischen Ursprungs ist, dass es vielmehr in den Traditionen einer indischen Geheimlehre wurzelt, die in die frühesten Zeiten indischer Weisheit zurückreicht, und dass die Anhänger dieser Geheimlehre heute noch auf ihre Art Kabbala praktizieren, ohne von der jüdischen Kabbala eine Ahnung zu haben oder auch nur ihren Namen zu kennen. Näheres hierüber mitzuteilen ist nicht meine Absicht, aber der wirklich wissende Kabbalist wird mir schwerlich den Glauben versagen können, wenn er dieses Buch in allen seinen Abschnitten unvoreingenommen und auch zwischen den Zeilen lesend in ruhiger Lektüre beendet hat. Der Neuling aber möge sich vorerst meiner Führung anvertrauen, bis auch er imstande ist, die von mir vertretene Feststellung, soweit er es vermag, zu überprüfen. Diese Worte sollen die tiefen Wahrheiten der Kabbala nur bestätigen, aber der von Ehrfurcht durchdrungene Freund der Kabbala möge es mir verzeihen, wenn ich hier aller Polemik ferne, doch nur die Grundprinzipien des ganzen Systems in ihrem hohen Werte betrachtet wissen will und keineswegs zugleich den ihm liebgewordenen geheimtuerischen vulgären Formen Beachtung schenke, die vielleicht ihm selbst heilig und aller Verehrung wert erscheinen. Wirkliche Kabbala kann niemals Angelegenheit des Profanum Vulgus werden, sondern bleibt immer nur geheime Lehre für unsagbar wenige. Zweck dieser kurzen Erläuterung ist es, das Studium der Kabbala bei denen zu vertiefen, die auch heute noch den echten Kern der alten Lehren erahnen, und fernerstehende die urtiefe Weisheit achten zu lehren, die vom weiten Osten her im Gewande mittelalterlicher jüdischer Mystik herübergewandert ist bis in die westliche Welt. Eine Weisheit, die den überragendsten Geistern des Mittelalters und der Renaissance zu denken gab. Eine Weisheit, die von wenigen nur erkannt, dennoch von vielen in stupider Überheblichkeit gelästert wurde und die auch heute noch, wenn auch nur in Auserlesenen da und dort, besonders in nördlichen Ländern, lebendig ist, hoher Verehrung und des Einsatzes eines mühseligen Forscherlebens durchaus wert befunden. Auch in der Kabbala handelt es sich, wie in aller praktischen Mystik, in erster Linie um das Hinfinden zu dem höchsten Geistigen, aus dem alles Leben stammt, um die Vereinung der Seele mit ihrem verlassenen Lebensquell, um eine Unio Mystica, die Verschmelzung des getrennt Individuellen mit dem ewigen Urindividuum, das allein allen individuellen Daseins gemeinsamer Seinsgrund ist. Daneben aber geht eine rein magische Betätigung, eine Kraftäußerung im Gebiete der phänomenalen Welt, zu der dem strenge geschulten wirklichen Kabbalisten die Fähigkeit wird, durch ein Leben im Geiste kabbalistischer Disziplin, eine Fähigkeit, deren Erreichung jedoch nicht Selbstzweck ist, sondern die sich ganz von selbst einstellt, sobald der Strebende die Bedingungen schafft, die ihn geeignet machen, zuvor jene oben genannte Unio Mystica zu erlangen. Das ganze System ist eine vornehme alte Abart der in Indien wurzelnden Yoga-Schulung. Diese spezielle Yoga-Praxis, die wir auf der westlichen Erdhälfte in hebraisierter Form als Kabbala kennen, wird heute noch, wie vor Jahrtausenden, an einigen Stellen Zentralasiens eifrig geübt, wenn auch kein Globetrotter jemals davon erfährt. Auch jahrzehntelanger Aufenthalt in Indien wird schwerlich einem Europäer so viel geistigen Kredit bei den dortigen Wissenden schaffen, dass sie ihm auch nur ein weniges ihres strenge gehüteten und selbst den Gelehrten zumeist unerreichbaren mystischen Wissens offenbaren, obwohl keine Nacht vergeht, in der nicht die darauf gegründete magische Praktik feierlich in streng vor aller Entweihung geschützten Tempeln ausgeübt würde. Es dürfte fast überflüssig sein zu betonen, dass die indischen, tibetanischen und chinesischen Kabbalisten in hingebenster geistiger Verbindung mit der hohen Geistesgemeinschaft stehen, als deren geistigem, ewigkeitsbestimmten Glied mir das Wissen über diese Dinge ward, die kaum jemals vorher einem Europäer enthüllt wurden, mochte er auch alle Länder, die hier in Betracht kommen, aus eigener Anschauung kennen und fließend ihre Sprachen sprechen. Wenn hier von westöstlicher Magie gesprochen wird, so möge man aber stets dessen eingedenk bleiben, dass die mittelalterliche jüdische Kabbala eine Art Übersetzung und Umbildung jener Ur-Kabbala darstellt, die ohne diesen Namen, aber in allem Wesentlichen identisch, noch heute im Innern Asiens lebendig ist. Von den wirkenden Prinzipien in dieser reinen und nur verschwindend wenigen zugänglichen Yoga-Praktik kündet, in anderer Sprache, dieses ganze Buch und die so überaus seltenen wirklichen Kabbalisten des Westens, denen es in die Hand fallen mag, werden gar bald herauszufinden wissen, weshalb ich hier ausdrücklich auf den indischen Ursprung der erst vom Mittelalter an auch hebraisierten Kabbala hinzuweisen allen Anlass finde. Unter Kabbala verstehe ich allerdings beileibe nicht die in gewissen Kreisen der europäischen und amerikanischen Großstädte von zerstörten Existenzen ausgeübte abergläubische Pseudomagie, die diesen Namen unverantwortlicherweise dreist usurpiert, sondern das tiefste geistige Erkennen, wie es nur noch im östlichen orthodoxen Judentum und auch da nur vereinzelt zu finden ist, von dem jene nicht-jüdischen, ja zumeist aller jüdischen Geistigkeit gänzlich fremden Afterkabbalisten, die in närrischen Beschwörungsformen Kabbalistik auszuüben glauben und sich als Freibeuter jüdischer Weisheit fühlen, nur ein lächerliches Zerrbild schufen. Die ehrfurchtgebietenden, erleuchteten Geister des mittelalterlichen und nachfolgenden orthodoxen Judentums, die so inbrünstig danach strebten, das von ihnen als volkseigen geglaubte geheime Wissen der Kabbala, der bloßen Spekulation, wie dem Aberglauben düsterer Vulgärmagie unerreichbar werden zu lassen, hätten wahrlich nicht befürchtet, dass sich nach Jahrhunderten so zahlreiche extrem judenfeindliche Nichtjuden finden könnten, nicht des Hebräischen kundig und ahnungslos gegenüber jüdischer Frömmigkeit, um das ihnen vielfach nur in fragwürdigster Übersetzung bekannte kabbalistische Sprach- und Gedankengut zu einem abstrusen, allem jüdischen Fühlen und Denken fremden Zaubertreiben zu missbrauchen. Es ist aber hier auch entschieden zu warnen vor einer weit verbreiteten ängstlichen Überschätzung alles dessen, was mit Kabbalistik zusammenhängt und insonderheit vor der törichten Meinung, man müsse von allen diesen Dingen wissen, wolle man nicht als ignorant an Geheimnissen vorübergehen, die zu erkunden so vielen Menschen als höchste Lebensaufgabe galt. Um wirklich zu den höchsten Erkenntnissen zu gelangen, die sich in den absichtlich vieldeutig gestalteten schnörkelreichen Bildern kabbalistischer Schriften verbergen, gehört, wie ich schon sagte, ein ihrer Erforschung gewidmetes Menschenleben. Leichtfertiges Lustwandeln in diesen Vorstellungsgebieten führt jedoch nur zu einem widerlichen Vulgär-Okkultismus, dem in unzähligen billigen Traktätchen von verantwortungslosen Verschacherern kabbalistischer Weisheit immer noch neue Nahrung angeboten wird.